Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga. Und wir haben jetzt die ersten Entscheidungen in dieser zweiten Liga. 33. Spieltag, spät in der Saison. Dementsprechend ja, sind wie gesagt jetzt auch die ersten zwei Aufsteiger fix. Deswegen hier an der Stelle Glückwunsch von uns an Holstein Kiel und an den FC St. Pauli, die, glaube ich, absolut verdient in die zweite Liga gehen. Oder Julian? In die erste Liga gehen, in die zweite Liga verlassen. So
ja,
rum.
So ist es richtig. Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, absolut verdient aus meiner Sicht. Beide über ganz viele Phasen der Saison auch ganz weit oben gewesen und deswegen kommt es auch nicht überraschend. Ich glaube, es waren über die Saison gesehen die konstantesten Teams. Düsseldorf hatte auch seine inkonstanten Phasen, die etwas länger waren. Deswegen, ja, aus meiner Sicht absolut verdiente Aufsteiger. Und kann sich die Bundesliga durchaus freuen auf zwei Trainer, die gute Arbeit leisten. Und ja, sind wir mal gespannt, ob es vielleicht ja noch ein dritter Verein wird, der dann mit hochgeht.
Ja, Kiel konnte es ja dann am Samstagabend eintüten mit einem 1:1 zu Hause gegen Fortuna im Topspiel. Die Fortuna hätte ja nochmal ein bisschen ranrücken können mit einem Sieg. Haben auch kein schlechtes Spiel gemacht, das muss man sagen. War natürlich ein sehr unglücklicher Spielverlauf. Zweite Minute da die Kieler mit dem Traumstart vor heimischer Kulisse. Also da lief dann auch alles in die richtige Richtung. Zweite Minute Benedikt Pichler nach einer guten roten Flanke da mit dem Kopfball zum 1:0. Ja, und dann sah schon alles sehr nach Kiel aus, aber man muss sagen, die Fortuna hat dann auch gut geantwortet, hat gezeigt, dass sie in den letzten Wochen richtig gut drauf sind und hat, glaube ich, auch einer seiner besten Auswärtsspiele gemacht oder zumindest einer der besseren, denn auswärts bei Kiel beim Tabellenzweiten, beim Aufsteiger, so ein Spiel abzureißen, war schon nicht ganz so schlecht, haben dann auch noch den Ausgleich erzielt nach 70 Minuten durch Zolles, waren 11 Meter, der sie da zurückgebracht hat. Allerdings konnten es die Kieler dann gut wegverteidigen, die letzten 20 Minuten, wie sie es eben so oft diese Saison gemacht haben. Haben wir auch häufig erwähnt, dass es eben sie so stark macht, diese Flexibilität. Und haben dann die Fortunen, auch wenn die ein oder andere Chance noch da war, nicht mehr zum 2:1 kommen lassen. Und dann ja, sind natürlich alle Dämme gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fans sind natürlich auf den Rasen marschiert, wollten mit ihren Spielern feiern, was sie dann auch ausgiebig getan haben. Und ja, für die Fortuna trotzdem, sag ich mal, ein guter Auftritt, der letztendlich stehen bleibt. Aber auf der anderen Seite Kiel den nötigen Punkt noch eingesackt. Und ich glaube, dementsprechend konnten sie dann auch feiern.
Ja, haben sie sich, wie gesagt, auch absolut verdient. Die letzten Wochen jetzt schon Kiel im letzten Heimspiel gegen Kaiserslautern 1:3 verloren. Dann in Wien auch eher glücklich gewonnen. Jetzt auch wieder fußballerisch nicht die beste Partie gemacht, aber du hast es schon kurz angerissen, was sie eben immer auszeichnet, ist wirklich diese Aktivität im Spiel gegen den Ball, dass man sich da auch immer reinwirft. Ja, auch jetzt wieder nur 39% Ballbesitz, aber eben deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, ja, fast 5 Kilometer mehr gelaufen und einfach alles reingehauen, wie man so schön sagt. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg, dass man auch in Phasen, in denen man leiden musste, dass das wirklich alle 11 Spieler auch immer akzeptiert haben, jetzt auch wieder gegen Düsseldorf und so bringt man das dann über die Bühne. Und ja, Fortuna hat gezeigt, warum sie das formstärkste Team der Liga sind, denn ja, es ist mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit, so aufzutreten in Kiel. Trotzdem recht dominant, ja, über 60% Ballbesitz Fortuna. 19 Abschlüsse am Ende ist schon Topwert, ja, Expected Goals auch fast ein Tor mehr als Kiel. Also wirklich ein sehr guter Auftritt für Düsseldorf. Wer weiß, wenn die Saison noch 3-4 Spieltage länger dauern würde, dann würde ich die Fortuna auf jeden Fall nicht abschreiben, dass man da nochmal rankommt. Aber, ja, ich habe es schon kurz angerissen, am Anfang des Rückrundenstarts hatte Düsseldorf keinen guten Run. Der kam jetzt danach umso mehr. Und ja, nichtsdestotrotz ist ja da noch alles drin. Relegation ist ja safe durch den Punkt nicht zwingend, sondern eben dadurch, dass der HSV mal wieder HSV-Sachen gemacht hat. Deswegen ja, Fortuna Düsseldorf an der Stelle auch schon mal Glückwunsch zu Platz 3. Ich glaube, wenn man sich jetzt so die Bundesliga da mal anschaut, egal ob Köln oder Union Berlin oder vielleicht Bochum oder Mainz, außer Mainz auch alle jetzt nicht so geil drauf. Deswegen kann man der Fortuna da schon durchaus was zutrauen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Fortuna auch wirklich eine richtig starke Saison gespielt. Insgesamt natürlich mit allen voran Zolles, Tanaka, ein Engelhardt, die da mir sofort ins Auge Kastenmeier stechen. Kastenmeier
würde ich noch
ja, Kastenmeier.
Sagen. Ja. Bei Holstein Kiel können wir vielleicht auch nochmal
genau.
ein, zwei hervorheben.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, ja. Marcel Rapp natürlich auch vorne dran, der da den Umbruch perfekt gemeistert hat. Ja, wirklich extrem viele Spieler gegangen, Leistungsträger wie Hauke Wahl, wie Fabian Rehse und das dann so zu ersetzen, da neue Spieler groß rauszubringen. Ich glaube bei Kiel ist tatsächlich so das Kollektiv. Das Stärkste sieht man auch an den Torschützen, dass da keiner sich so richtig hervortut. Aber ja, da würde mir jetzt als erstes natürlich Lewis Holtby einfallen. Aber ja, ich glaube, da kannst du viele Namen nennen. Ja, Torwart, Rothe, Skripski, was weiß ich,
alle. Auch viele, die immer wieder ihre guten Phasen hatten, wie zum Beispiel Marcino, wo in der ersten Saisonhälfte noch nicht so viel funktioniert hat, hatte dann jetzt in den letzten Wochen viele Scorerpunkte eingesammelt. Auch ein Pichler, der seine Phasen hat, der jetzt auch dieses wichtige Tor geschossen hat. Becker natürlich ganz weit vorne. Ja, also da gibt es Timo Weiner wirklich mit einer richtig starken Saison, auch in diesem Spiel wieder gegen Zollis stark pariert. Also ja, da gibt es viele, die du herausheben kannst und das macht eben diese Mannschaftsleistung aus und auch ganz wichtig, Marcel Rapp, letzte Saison hatte man noch große Balanceprobleme, viele Tore, aber auch viele Gegentore, das hat man sehr gut in den Griff bekommen und deswegen, ja, wir können es nur wiederholen, absolut verdienter Aufstieg, ja, den jetzt auch der FC St. Pauli geschafft hat gegen den VfL Osnabrück, der auch noch das der Vollständigkeit halber, der als Absteiger feststeht, schon seit Dienstag, da habe ich mir noch letzte Folge minutenlang den mundfusselig geredet, wie es denn hätte noch klappen können. Ja,
alles Quatsch.
Ja, und dann liegt man nicht zu Hause, sondern auf St. Pauli gegen Schalke ohne Zuschauer nach 4 Minuten 2-0 zurück. Verliert letztendlich 0-4. Also ja, da gab es dann nichts mehr zu holen. Deswegen Osnabrück jetzt Tabellenletzter abgestiegen. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu zum Abstiegskampf. Aber wir wollen beim FC St. Pauli bleiben, der dieses Matchballspiel verwandelt hat, dann doch relativ souverän mit 3-1 gewonnen hat.
Ja, sehe ich ganz genauso. Uwe Koschinat hat danach zwar auch gesagt, dass sein Team schon einen Energieabfall hatte jetzt nach dem Abstieg, aber ja, glaube nichtsdestotrotz war es sehr eindeutig für St. Pauli. 10 Kilometer mehr gelaufen, kann man auch wieder nur betonen, dass eben St. Pauli sehr intensiv Fußball spielt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit noch ein paar Probleme gehabt, nach Umschaltsituation.
Ja, das ist auch typisch, trotzdem nochmal, um kurz auf Osnabrück einzugehen, da ja, sie schnuppern so ein bisschen immer in vielen Spielen, ob da was geht, aber letztendlich ja, reicht es einfach nicht. Das war über viele Spiele so.
Ja, sehe ich genauso. Und so war es ja jetzt auch wieder. Also es gab in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon Phasen, ein paar Situationen, wo auch der Ausgleich fallen kann. Der fällt dann nicht und dann zweite Halbzeit und spätestens mit dem Doppelpack von Afolayan nach knapp einer Stunde war es natürlich dann durch. Dann musste natürlich auch Hartl nochmal treffen zum 3-0. Dann am Ende geht es 3-1 aus. Ja, ich glaube, Fabian Hürzler ansonsten wäre, wenn es ein normales Spiel wäre, sehr unzufrieden, weil es nicht zu 0 war, was dann hinten raus unnötig war. Aber
auch Pech für Vasil. Elfmeter war es nicht so gut geschossen von Kehl. Ja.
Aber ich glaube, an diesem Tag können sie alle zusammen da drüber hinwegsehen. Denn nach dem Spiel stehen sie sogar auf Platz 1. Hürzler hat auch gleich schon angekündigt, wir wollen die Schale. Aber ja, das glaube ich trotzdem erstmal sekundär aktuell noch. Aktuell wird man das noch feiern. Und natürlich auch St. Pauli hat sich das verdient. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich fand sie fußballerisch inhaltlich über weite Phasen der Hinrunde fast besser als jetzt zuletzt, wo es schon ein paar Ausrutscher gab. Und nichtsdestotrotz hat man sich über 34 Spieltage, wie gesagt, den Aufstieg verdient. Aus meiner Sicht hätten sie sich auch Platz 1 verdient, aber ja, wie gesagt, eigentlich auch egal. Aber ja, definitiv gute Arbeit, die da geleistet wurde. Muss man sagen, hat man letztes Jahr schon als Hürzeler übernommen hat. In der Rückrunde hat man ja schon den Turnaround da sehr, sehr beeindruckend geschafft. Punktetechnisch da noch immer mal Glück gehabt. Auch, glaube ich, vom Spielverlauf viele enge Spiele. Aber jetzt in der Saison spätestens war das dann schon, ja, war schon in vielen Spielen beeindruckend, wie wenig man dem Gegner zugestanden hat, wie man sein Spiel immer wieder durchgebracht hat, wie man immer wieder Antworten gefunden hat auf neue Fragen, die einem gestellt wurden. Und deswegen, ja, Glückwunsch an den FC St. Pauli. Und
vor allem auch immer sehr stabil geblieben. Es gab, glaube ich, auch jetzt vor allem in der Rückrunde sehr viele knappe Siege mit nur einem Torunterschied. Und ja, das zeichnet eben auch den FC St. Pauli aus, neben diesem starken Positionsspiel dann eben auch gegen den Ball sehr diszipliniert zu verteidigen, da auch nicht in Hektik zu verfallen, wenn der Gegner nochmal rankommt. Ja, und deswegen auch absolut verdient. Auch interessant, mehr oder weniger zwei gleich starke Runden gespielt. In der Hinrunde 33 Punkte gesammelt, in der Rückrunde jetzt auch bei 33 Punkten. Also können sie nochmal überflügeln. Haben jetzt allerdings schon 3 Siege mehr als in der Hinrunde. weil sie da eben ungeschlagen blieben in der Hinrunde. Viele Unentschieden dieser Rückrunde, dann komischerweise mehr Niederlagen, 5 Niederlagen, 11 Siege. Ja, aber letztendlich, der Punkt, das Punktekonto bleibt ähnlich konstant, wie es in der Hinrunde war. Und deswegen, ja, auch hier kann man nichts anderes sagen, als verdient, zum verdienten Aufstieg zu gratulieren. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob sie auch noch die Meisterschaft dann am letzten Spieltag einfahren mit dem ein oder anderen Restalkohol im Blut.
Aber den Kielern wird es ja ähnlich gehen, alkoholtechnisch. Ja, St. Pauli, vielleicht werden wir auch da noch mal wieder Ehre, wem Ehre gebührt, wenn wir da noch 1, 2, 3, 4, 5 hervorheben möchten, dann natürlich, klar, Fabian Hürzeler, glaube ich, bekannt, wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem, vor allem auch in anderen Teilen Hamburgs, der größte Sympathieträger. Aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ein sensationeller Trainer, ein riesiges Trainertalent, der da sehr, sehr gute Arbeit leistet, also mit Sicherheit eher ja, schon der Vater des Erfolgs, sage ich trotzdem mal. Und auf dem Platz Spieler, klar, Marcel Hartl, glaube ich, jetzt 17 Tore, hat das Toreschießen für sich entdeckt.
13 der, Vorlagen, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Also
30 Scorerpunkte,
schon, also schon krass.
Überragend.
Schon krass. Dann Eric Smeed, zusammen mit Hartl, für mich auch Unterschiedsspieler, da schon oft angesprochen. Uns pendelt ja da immer sehr spannend zwischen Libero, Innenverteidiger, Sechser im Spiel. Sehr spielintelligent, findet da immer wieder gute Lösungen mit Ball. Ja. Die zwei würden mir jetzt so als erstes einfallen.
Vor allem Smeed, wenn er mal gefehlt hat, hast du gemerkt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Ich glaube, auf Schalke war es auf Schalke der Fall.
Ja, auch auf Schalke, ja.
Das war, glaube ich, so das Paradebeispiel.
Auch HSV, letzte Woche auch gefehlt. Ja. Also ist schon klar, auch der Unterschiedsspieler da hinten raus. Und ansonsten klar, Irvine, auch Saad, Eggestein haben es auch alle, gut gemacht. Deswegen ja, fokussieren wir uns mal auf Hartl und Smeed und Hürzeler.
Genau, und wie immer auf die Teamleistung.
Ja, sowieso, das steht überall.
Ja, da hat Hürzeler in 1,5 Jahren richtig was Großes aufgebaut, das jetzt belohnt wurde mit dem Aufstieg. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie sie sich dann in der Bundesliga schlagen.
Wird auf jeden Fall keine Steigerungsläufe im Volkspark geben, wie er gesagt hat.
Ja, Grüße.
Ja, apropos, vielleicht wenn wir schon oben sind, dann können wir auch noch kurz den HSV abhandeln, die es ja vergeigt haben. Am Freitagabend schon war es vorbei mit dem 0:1 in Paderborn, ja, auf dem Weg zum neuen Zweitliga-Dino zu werden, muss man aus HSV-Sicht leider so sagen, denn das Spiel war ja auch sehr enttäuschend, spiegelt da auch vieles wider, was nicht so gut war jetzt auch. Wir haben letzte Woche Steffen Baumgart noch gelobt, hatten den Eindruck, dass da jetzt durch den Derby-Sieg, auch durch seine gelöste Stimmung danach, dass da die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden könnten, auch wenn es nicht klappt dieses Jahr. Und jetzt muss man sagen, jetzt in Paderborn war dann wieder eine Leistung, beziehungsweise Nichtleistung, die dann schon wieder Fragen aufwirft. Deswegen bleibt die Trainerpersonalie aus meiner Sicht trotzdem noch spannend. Und ich glaube auch, dass das letzte Spiel da durchaus nochmal wichtig ist für den HSV, denn mit einem souveränen, guten Spiel, vielleicht daheim gegen Nürnberg, könnte man die Saison versöhnlich abschließen. Sollte da ähnlich wie gegen Paderborn gespielt werden, könnte man theoretisch sogar noch auf Platz 6 abrutschen und das ließ sich dann nochmal schlechter.
Ja, war fast schon wieder so typisch HSV, wir hatten es ja letzte Woche auch schon erwähnt, wo es eigentlich schon fast, wo der Aufstieg schon fast weg war oder die Relegationsmöglichkeit, dann die zwei relativ souveränen beziehungsweise dann auch beeindruckenden Siege gegen St. Pauli. Ja, und jetzt, wo sie die Chance hätten, nochmal ranzurücken, denn letztendlich mit einem Sieg hätte man 58 Punkte, wäre nochmal 2 Punkte an Düsseldorf dran. Also da wäre dann nochmal ein bisschen knistern am letzten Spieltag, hat man es eben vergeigt. Und es war auch, glaube ich, ein verdienter Sieg für Paderborn, die vor allem in der Anfangsphase da dem HSV direkt aufgezeigt haben, dass es heute schwer wird für den HSV. Deswegen braucht man da nicht lang drum rumreden. Auf der anderen Seite können wir da auch wieder Paderborn loben, haben wir auch schon öfter gemacht. Jetzt 3 der letzten 4 Spiele gewonnen, auch hier wieder eine starke Leistung gezeigt und ja, da sind wir auch sehr gespannt, wie die dann in der nächsten Saison weitermachen. Die sind immer ein Kandidat fürs obere Drittel.
Ja, definitiv. Also finde auch Paderborn, gerade Lukas Kwasniok leistet da sehr, sehr gute Arbeit, lässt sich auch immer wieder was Gutes einfallen für den jeweiligen Gegner, jetzt zum Beispiel auch eben gegen den HSV, der HSV über weite Phasen einfach gar nicht stattgefunden hat, dann erst hinten raus ein paar Situationen gehabt, aber insgesamt einfach viel zu wenig. 1:0, das aus meiner Sicht auch höher ausgehen kann und deswegen Paderborn steht jetzt auf Platz 7, wenn man den behalten kann, dann ist es, glaube ich, der auch durch die vielen personellen Probleme, die man da schon mitunter hatte, ist es eine richtig gute Saison. Und was ich eben auch interessant finde, ist, was ja auch Kwasniok nach dem Spiel gesagt hat, so Spieler wie Kostons und Zehnter, der eine aus der niederländischen zweiten Liga gekommen, der andere Zehnter aus der Regionalliga Bayern von Augsburg 2, die hat man schon im Winter geholt, die haben jetzt ein halbes Jahr zweite Liga schon im Körper, das heißt, die sind nächstes Jahr gleich voll da, also da hat man den Umbruch schon so halb im Winter eingeleitet und geht dementsprechend dann auch mit einem kleinen Vorsprung vielleicht gegenüber anderen Teams in die Runde. Also ja, Paderborn nächstes Jahr, ja, Geheimfavorit mal definitiv.
Ja, und ich finde, Paderborn kann man auch fürs nicht sportliche, sondern fürs Drumherum loben, denn was bei ihnen auf jeden Fall immer Spaß macht, ist die Pressekonferenzen zu schauen. Das ist alles immer sehr stark organisiert. Da wird auch mal zusätzlich zum Trainer ein anderer Gast eingeladen, zum Beispiel der sportliche Leiter Benny Weber zuletzt. Davor war es mal Aaron Zehnder als Spieler noch und auch Kwasniok, der sich da wirklich immer sehr respektvoll auch den Medien gegenüber vorbereitet, da immer den Medien was liefert, womit sie dann arbeiten können. Also das finde ich auch sehr erfrischend.
Ja, das sehe ich definitiv genauso. Also ja, Paderborn, ja, oft gelobt und jetzt auch nochmal gelobt. Gute Saison, Platz 7 wäre auf jeden Fall verdient.
Ja, auf alle Fälle.
Sehe ich so, ja, ja. HSV, glaube ich, brauchen wir sonst auch nichts weiter zu sagen. Haben wir auch schon oft angerissen, Walter zu Baumgart, dass das einiges mit sich gezogen hat. Und ja, jetzt einfach mal wieder eine sehr, sehr schlechte Leistung. HSV und dann ist am Ende natürlich auch nicht verdient, dass man unter die ersten drei landet. Da gab es Saisons, da war man deutlich stärker. Und ja, wird auf jeden Fall auch interessant, wie es da kadertechnisch natürlich der nächste Jahr weitergeht, wie es personell weitergeht mit Bolt, Baumgart, ja auch alles noch nicht sicher. Ja, wird mal wieder nicht langweilig beim HSV.
Ja, ich würde die These aufstellen, mit Walter hätte man nicht viel weniger Punkte gesammelt.
Boah, geht ja kaum. Nee, ja, gehe ich.
Aber geh ich im Nachhinein, mit, ja. Nachhinein ist man natürlich auch immer schlauer. Ja. Ich glaube, auch wir waren damals, wo die Phase war, wo Walter entlassen wurde, sehr skeptisch und ja, haben das auch absolut verstanden, ja, dass man
es,
da.
Es gab auf jeden Fall Argumente, Tim Walter zu entlassen. Ja. Die offensichtlich ist halt, dass Walter Ball zu Baumgart Ball ja ein deutlich größerer Schritt ist, als vielleicht anfangs gedacht. Und deswegen hat es bislang auf jeden Fall nicht funktioniert. Ob es dann nächstes Jahr funktioniert, lassen wir mal dahingestellt.
Genau. Ja, dann lass uns doch mal in den Tabellenkeller blicken. Auch hier gab es Entscheidungen. Einige Mannschaften, die jetzt feiern können, nämlich angefangen beim 1. FC Nürnberg über Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern, die alle jetzt schon vor dem letzten Spieltag den Klassenhalt feiern dürfen. Denn ja, die beiden da unten, die zumindest noch Chancen auf den Relegationsplatz haben, wir haben es erwähnt, Osnabrück mit 25 Punkten, seit Dienstag abgestiegen, seit diesem Nachholspiel gegen Schalke, aber Rostock eben mit der Niederlage auf Schalke mit 2-1 und genauso Wiesbaden wieder mit einem 1-0, einer 1-0 Niederlage unter Döring im direkten Duell mit Braunschweig. Ja, für die beiden wird es jetzt nochmal am letzten Spieltag sehr heiß, um doch noch den Relegationsplatz zu empfangen oder erhalten. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wen jetzt mit dem Trainerwechsel. Ich glaube, man konnte da schon spielerisch oder leistungstechnisch schon einen Schub nach vorne erkennen, aber da blieb auch so ein bisschen das Glück aus. Ich meine, jetzt auch in Braunschweig haben sie, glaube ich, 20 Minuten lang kein schlechtes Spiel gemacht, haben da auch die ein oder andere Chance sich erspielt. Aber was am Ende steht, ist eben eine ganz bittere 1-0-Niederlage.
Ja, tut natürlich extrem weh in dem Duell. Ich glaube auch, dass da inhaltlich nicht alles verkehrt war. Schon letzte Woche gegen Holstein Kiel eigentlich das bessere Team gewesen, aber auch kein Zufall. 0-1 verloren, jetzt 0-1 verloren. Ein paar Situationen gehabt, aber insgesamt zieht sich es halt auch bei Wien einfach durch die Saison, dass man offensiv einfach nicht gut genug ist. Dass das letztendlich auch eine Frage der Qualität ist. Ich glaube, Expected Goals haben sie deutlich mehr, als sie dann am Ende Tore erzielt haben. Das war auch jetzt wieder so, wäre zumindest laut Expected Goals auch Tore, also mal mehr als ein Tor möglich gewesen, hatten am Ende dann trotzdem wieder 14 Abschlüsse, hatten fast 60% den Ball in Braunschweig. Also ja, alles versucht, alles reingehauen, mehr Sprints, mehr gelaufen, alles gut. Aber entschieden werden halt Spiele, alte Floskel, in den Strafräumen und da ist es einfach, ja, jetzt in den letzten Wochen einfach nicht gut genug. Der letzte Sieg bei Wien Wiesbaden liegt auch schon eine halbe Ewigkeit zurück, sozusagen, ja, jetzt dreimal in Folge verloren. Davor gab es mal einen Punkt in Kaiserslautern, da war eigentlich noch alles gut. Aber auch davor hatte man eben viermal in Folge verloren. Also der letzte Sieg wirklich war 0-3 am 3. März in Elversberg. Das ist halt jetzt ja, bald 2,5 Monate her. Und so wird es dann natürlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz, man steht aktuell auf Platz 16. Nächste Woche spielt man gegen St. Pauli, die zwar die Schale wollen, aber ja, vorhin schon gesagt, da wird sicherlich auch noch Restalkohol im Blut sein. Vielleicht trotzdem so ein paar Spannungspunkte weniger. Deswegen ja, ist das natürlich auch nicht ausgeschlossen. Und vor allem, weil ja auch Hansa Rostock siegen muss. Und da macht eigentlich auch gar nicht so viel Mut aus Rostocks Sicht.
Ja, Rostock hätte ja auch schon absteigen können an diesem Wochenende. Hatten ja dann das Glück, mehr oder weniger, dass Braunschweig da wen besiegt. Also bleibt ein Punkt Rückstand. Und ja, Rostock, wie gesagt, zuvor verloren auf Schalke mit letztendlich 2-1. Auch sie haben, glaube ich, jetzt kein ganz schlechtes Spiel gemacht. Vor allem auch ganz ordentlich in die Partie gestartet, die ein oder andere Chance gehabt. Aber dann natürlich sehr bitter, gerade im Abstiegskampf tut es doppelt weh, wenn du dann nach Standards, nach einer Ovejan-Ecke in Rückstand gerätst. Karaman da mit dem 1-0 für Schalke. Auch da fand ich, hat Rostock eine gewisse Widerstandsfähigkeit gezeigt. Sie wirken jetzt nicht tot, auch wenn sie jetzt 5 Spiele in Folge verloren haben. Hatten auch da die ein oder andere Chance und kamen dann tatsächlich auch noch zum Ausgleich durch Singh, auch wenn es ein bisschen glücklich war, abgefälscht. Ja, und dann natürlich auch wieder ungünstig, dass du dann kurz vor der Halbzeit wieder in Rückstand gehst. Auch hier, glaube ich, wieder ein Freistoß, der vorangegangen ist, wo dann der zweite Ball wieder bei Seguin landet und dessen Flanke dann natürlich auch noch durchsegelt. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Das sieht nicht gut aus, faustet ins Leere. Ja, das sind dann natürlich Nackenschläge, die du dann erstmal verdauen musst. Und an diesem Tag hat es für Rostock dann nicht mehr geklappt. Und ja, dann kommt natürlich auch noch so eine glattrote Karte für Singh hinzu. Also ja, denkbar ungünstiger Spielverlauf.
Ja, das auf alle Fälle ist schon, finde ich, zieht sich durch die letzten Wochen durch. Gegen den KSC führst du 1-0, machst eigentlich lange Zeit ein gutes Spiel, dann sind es auch ein paar Minuten, die dich in den Rückstand bringen und dann läufst du hinterher, da tust du dir extrem schwer dann einfach, wenn man selbst gestalten muss. Vorwoche am Millerntor auf St. Pauli eigentlich auch, erste Halbzeit top gewesen, bessere Möglichkeiten gehabt als St. Pauli, aber dann eben auch wieder nach einer Ecke 0-1 hinten. Und das zieht sich jetzt eben ein bisschen durch, du hast es schon gesagt, 5 Niederlagen in Folge. Vorher hatte man einen guten Run, hatte 3 aus 4 Spielen gewonnen und das ist jetzt eben komplett weg. Ja, in den letzten 5 Spielen jetzt eben selber auch nur 2 Tore erzielt, da sieht man auch gleich, wo der Schuh drückt. Es ist fußballerisch einfach zu schlecht, auch jetzt wieder Passquote 64%. Das genügt nicht, ich glaube, man kann ihn so wirklich so Einsatzintensität wenig vorwerfen, versuchen es da immer aktiv zu gestalten, vorne anzulaufen, aber es fehlen einfach, ja, egal ob mit Dreierkette oder Viererkette, es fehlen einfach, es fehlen Lösungen nach vorne, es fehlt Durchschlagskraft und hinten sind es dann immer einfache Gegentore, sind es oft Standards, die dich in Rückstand bringen und deswegen, ja, jetzt nächste Woche gegen Paderborn, klar, für Paderborn geht es um nichts, aber Paderborn hat mir jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Saison einfach auslaufen lassen möchte. Ganz im Gegenteil, deswegen ja, macht so viel jetzt nicht Mut, aber klar, es ist ein Punkt hinter Wien, Wiesbaden, die gegen St. Pauli spielen, also mit einem Dreier, ja, würde es mir auch nicht wundern, wenn Rostock dann Relegation spielt, deswegen ja, schwierig. Ja,
vor allem mit den Fans dann im Rücken, das kann dann schon nochmal was entfachen und Rostock ist dann schon in der Lage, eine gewisse Wucht zu entwickeln. Ja, aber auf der anderen Seite Paderborn auch ein sehr starker Gegner, muss ich sagen. Die wissen natürlich auch, dass die Rostocker müssen. Da wird sich vielleicht auch der ein oder andere freie Raum ergeben. Deswegen ja, schwieriges Spiel für Hansa, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die jetzt daheim zumindest nochmal ja, 3 Punkte holen und dann hoffen, dass Wien Wiesbaden, wie gesagt, gegen den FC St. Pauli nicht gewinnt.
Ja, auf der anderen Seite, ne, einige Teams haben sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Haben wir ja schon kurz gemacht, aber Kaiserslautern springt dem Ganzen auch noch von der Klippe.
Ja, Friedhelm Funkel hatte nicht recht.
Stimmt, er meinte, bis zum letzten Spiel, der letzte Spieltag wird es entscheiden.
Ja,
zumindest aber nicht für seine Mannschaft. Ne? Ja. Aber auch irgendwie typisch Kaiserslautern, dass man mit einer Niederlage die Klasse hält. weil eine gute Saison war das nicht.
Nee, ich glaube, da hatte man auch vor der Saison ganz andere Ambitionen. Ich glaube, als man Dirk Schuster entlassen hatte, stand man ja bei 18 Punkten nach, ich weiß nicht, wie viele Spielen.
14 oder so, ja. Glaube ich. Ja, vor allem nach 10 Spieltagen waren sie, glaube ich, Dritter.
Ja.
Ich glaube, weiß ich noch, haben sie daheim gegen Hannover Spiel gedreht, Spiel gewonnen. Da war gefühlt Aufstiegs-Euphorie auf dem Betze. Dann hat man unter Schuster 5-mal verloren, glaube ich.
Ja.
Und dann dachte man, mit Gramozis wird es besser. Das wurde es nicht. Friedhelm Funkel, ist es jetzt besser geworden? Schwierig. Manches ist sicherlich besser geworden.
Er hat zumindest die Aufgabe erledigt.
Ja, ja. Also von daher, ja, Friedhelm Funkel trotzdem.
In ihm kann man auch dankbar dafür sein, egal wie er das geschafft hat. Er hat es geschafft. Ich glaube auch Kaiserslautern, um nochmal auf die gesamte Saison zu sprechen zu kommen. Ich glaube auch der Kader hätte viel mehr hergegeben als nur Abstiegskampf. Also da hätte er eigentlich gesichertes Mittelfeld. Ich glaube, das haben sie sich auch in Kaiserslautern mindestens vorgestellt. Vielleicht so gesichertes Mittelfeld und mal schauen, wenn wir eine gute Phase erwischen, vielleicht noch ins obere Drittel andocken.
Ja, aber sie können ja auch nächstes Jahr international spielen. Also von daher.
Da muss der Kader weiter verbreitert werden. Ja,
wobei ich den Kader schon sehr breit finde tatsächlich, vor allem Offensive damit. Abiyama, Opoku, Tetschi,
ja, Redondo. Hanslik, Ache.
Also vorne schon auch viel. Jetzt hatten sie noch Simakala.
Ja.
Viel Quantität, viel Qualität Tempo bei manchen. Warten wir mal ab. Jetzt nächste Woche gegen Braunschweig geht es natürlich, es geht theoretisch halt um Pokaltopf 1 oder 2. Natürlich um ein bisschen TV-Gelder, aber vor allem dann
vielleicht natürlich noch. Gab es das schon mal als Pokalsieger in Pokaltopf 2? oder ändert das irgendwas? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, aber tatsächlich interessant,
ja. Aber wir drücken natürlich als Zweitliga-Podcast im FCK im Finale die Daumen, die dann Bayer Leverkusen die erste Niederlage im 53. Saisonspiel, glaube ich, zufügen werden durch eine Ragnar Ache Masterclass.
Ja, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja.
Aber es schreiben würde, aber ich glaube, egal wie es am Ende ausgeht, ich glaube, die FCK-Fans werden einen unvergesslichen Tag erleben.
Und werden sicher halt die Mehrheit in Berlin sein. Ja. Aber jetzt die Generalprobe in Berlin ging nicht gut. Ne? Schon kurz gesagt, 3-1 verloren, eben bei der Hertha beim letzten Heimspiel von Pal Dardai, der nach der Saison die Hertha verlassen wird. Absolut richtig aus meiner Sicht. Aber ja, das nur als Randbemerkung meinerseits.
Ja, war zumindest nochmal ein versöhnlicher Abschluss. Letztes Heimspiel, glaube ich, im Olympiastadion. Nächste Woche geht es ja dann auswärts zum Absteiger VfL Osnabrück. Ja, deswegen nochmal eine gute Leistung. Ich glaube, hat auch das gezeigt, was die Hertha in dieser Saison ausmachte, nämlich Tabakovic, Rehse, Umschaltmomente, Fehler des Gegners ausnutzen, da waren bei Kaiserslautern auch viele zu sehen. Ja, und deswegen nochmal ein versöhnlicher Abschluss und ja, man kann zumindest, das steht schon mal fest, in der oberen Tabellenhälfte die Saison beenden.
Immerhin etwas. Ja. Auf der anderen Seite, wer, glaube ich, nicht zu kurz kommen sollte, Eintracht Braunschweig. Platz 14 jetzt, ein Spieltag vor Schluss. Das kann den Klassenerhalt eingetütet. Ich glaube, da gebührt vor allem einem Mann Respekt, Daniel Scherning, der da wirklich einen sensationellen Job gemacht hat, Eintracht abgeschlagen, übernommen und vorher nochmal geschaut, in der Scherning-Tabelle, als er übernommen hatte, bis jetzt ist tatsächlich Eintracht Braunschweig in den 21 Partien auf Platz 5, also wirklich Hut ab, sehr, sehr gute Arbeit, klar, auch nicht alles Gold gewesen, was glänzt fußballerisch, aber auch komplett egal, da offensichtlich die richtigen Ideen gehabt, dieses 5-3-2 oft gut verteidigen, vorne Tempo von Philipp nutzen, von Kaufmann und so weiter, also wirklich Daniel Scherning, klar Hürzeler und Rapp sind wahrscheinlich die Favoriten auf den Zweitliga-Award Trainer des Jahres, aber ansonsten wäre für mich Daniel Scherning da auf jeden Fall auch ein Mann, den man durchaus in die engere Auswahl heranziehen sollte.
Ja, war ja fast ein kleines Wunder, dass sie da verbracht haben, du sagst es, Platz 5 in der Scherning-Tabelle und nach 13 Spielen, ich glaube, 5 Punkte nur auf dem Konto gehabt. Also ja,
Ich glaube, ein bisschen mehr waren so, ne? Aber
Ich glaube, sie haben 33 Punkte unter Scherning geholt. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100%
sicher. Ja.
Und deswegen
eigentlich 21 Spiele, 10 Siege, also fast jedes zweite Spiel gewonnen.
Also das ist schon echt gut ab. Ey. Wahnsinn, was Scherning da mit seiner Truppe geleistet hat und er hat auch die Stärken der Mannschaft gut hervorgebracht, dieses kompakte Verteidigen in der Fünferkette. Und dann vorne auch, vor allem jetzt in der Rückrunde, immer wichtiger geworden, Ryan Philippe mit seinem Tempo. Auch hier wieder in diesem Abstiegsduell, diesmal auf andere Weise wichtig geworden, indem er das Tor vorbereitet hat mit einer Flanke auf Helgason, der den goldenen Treffer erzielt hat. War, glaube ich, jetzt auch nicht das beste Spiel der Braunschweiger in den letzten Wochen, aber ja, wie so wichtig ist eben an diesen letzten Spieltagen, man hat es jetzt irgendwie durchgezogen, diesen 1-0-Sieg ja, sich erkämpft und deswegen, ja, wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt, Braunschweig hat diesen Klassenerhalt auf alle Fälle verdient.
Ja, sehe ich definitiv genauso. Klassenerhalt eingetütet jetzt auch der erste FC Magdeburg. 38 Punkten stehen jetzt auf Platz 13. Freitag 0-0 gegen die Spielvereinigung Fürth gespielt. Ich glaube, ein Spiel, das wir jetzt nicht weiter ausführen müssen, aber an sich Magdeburg, ja, auch oft besprochen, was gut ist, was nicht gut ist. Rückrunde allgemein war nicht gut, 16 Spiele, 18 Punkte, nur 14 Tore erzielt, ja, tatsächlich nur Hansa Rostock, weniger Treffer in der Rückrunde, also vorne, obwohl man eigentlich ja fußballerisch oft ganz gute Sachen macht, schaut es dann auch oft nur bis zum letzten Drittel gut aus und dann außerartig gehen da auch ein bisschen die Ideen aus, aber nichtsdestotrotz Klassenerhalt und ich glaube, auch wenn wir sie vor der Saison ein bisschen höher eingeschätzt haben, ist dann am Ende, ja, wenn man relativ souverän die Klasse hält, wenn man auf Platz 12 oder 13 vielleicht einläuft, dann ist es jetzt auch keine ganz schlechte Saison aus meiner Sicht für den ersten FC Magdeburg. Sehr oft als Aufsteiger die viel zitierte, schwierige zweite Saison, die hat man überstanden. Und ja, glaube, nächstes Jahr möchte man aber schon ja zumindest mal so einen souveränen Mittelfeldplatz anpeilen, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen.
Ja, wenn man da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht so 7, 8, 9 Punkte mehr hätte, wäre das, glaube ich, schon ein guter Fortschritt. Aber ja, wird auch sehr spannend zu beobachten, wie sich die Magdeburger und der Titz da weiter entwickeln. Ja, kommen wir zum letzten Team, dem man gratulieren kann zum Klassenerhalt, der es eingetütet hat auf Rang 12, nämlich der erste FC Nürnberg. Ja, die eine böse Misere hinter sich hatten. 7 Spiele, 6 Niederlagen, 1 Unentschieden. Also da ja, waren einige Fans schon sehr skeptisch, aber sie haben es dann doch noch geschafft, jetzt aus eigener Kraft das ganze Ding einzutüten. Hätte auch ohne einen Sieg gereicht. Stehen jetzt bei 40 Punkten, 8 Punkte Vorsprung vor Rang 16, sieht jetzt relativ souverän aus. Ja, und war dann auch tatsächlich, der Spieltag war relativ souverän vom 1. FC Nürnberg gegen die SV Elversberg. Ein souveränes 3-0, ja, wo, glaube ich, über 90 Minuten auch in der Höhe völlig verdient war, hat auch der Gästetrainer Horst Steffen so gesagt. Und ja, beim Club und vor allem auch bei Christian Fehl, der war ja ein bisschen überrascht von seiner Mannschaft, da denkt man sich, ja, sie können es doch.
Ja, sie können es doch. Hinrunde eigentlich oft gut gespielt. Rückrunde in ein paar wenigen Spielen eine gute Leistung gezeigt. Ansonsten große Thema natürlich auch vom Trainer oft angesprochen. Ja, so Verhalten nach Ballverlust, Intensität, da waren wir oft sehr, sehr schlecht. Das hat jetzt gegen Elversberg gepasst und dann sieht man auch, dass es halt nicht so schlimm ist, wenn man Fußball spielen möchte und mal einen Fehler macht, wenn man dann eben zurückarbeitet. Dann kann man das auch ausbügeln und ja, dementsprechend guter Auftritt. Etwas versöhnlicher Heimabschluss, wenngleich natürlich auch zur Wahrheit gehört, dass die SV Elversberg, ja, will es nicht sagen, man hat gesehen, dass es bei der um nichts mehr ging, aber ja, war jetzt mit Sicherheit nicht die beste Saisonleistung, deswegen ja, überbewerten wir das 3-0 jetzt auch nicht, aber klar, am Ende wichtiger Sieg, wichtig für die Stimmung, auch für den Trainer, wenngleich ja immer noch unklar ist, was mit ihm nächstes Jahr passiert. Ja, vorhin schon gesagt, Pal Dardai hört auf, da wird er in Verbindung mitgebracht. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen.
Ja, ich glaube, dann sind wir auch mit dem Abstiegskampf
durch. Schalke könnte man theoretisch noch, die haben ja durch das Spiel gegen Osnabrück den Klassenerhalt eingetütet.
Ja.
Aber
ja, mit einer richtig stabilen Serie zuletzt. Ich glaube, nur eine Niederlage aus den letzten 10 Spielen. Ja,
und Platz 10 jetzt auch, ne? Also es liest sich eigentlich nach einer ordentlichen Saison. Und ja, aber nichtsdestotrotz, Karel Gerards war ja auch schon gefühlt halb entlassen, hat das auch zumindest mal jetzt in der Rückrunde über weite Phasen ordentlich gemacht. Ich glaube, fußballisch war das nicht immer schön, aber ja, hat glaube ich, da die Mannschaft gut zusammengehalten, was ja auch oft angezweifelt wurde, aber den Eindruck hat man schon, dass das ein Team war, dass er da auch viele Fürsprecher in der Mannschaft hat und dass man zumindest immer aktiv war, dass man gut verteidigt hat. Und dass man einfach insgesamt, finde ich, recht stabil jetzt zuletzt gewirkt hat und ich finde, recht konstant so auf einem ordentlichen Zweitliganiveau performt hat. Und das ist ein klarer Fortschritt im Vergleich zur Hinrunde auf jeden Fall gewesen.
Ja, da hat man auf jeden Fall wieder eine ordentliche Grundlage für die neue Saison, mit so einer positiven Serie aus der Saison zu gehen. Ja, denn bekanntermaßen, ich glaube, das ist kein Geheimnis, die Schalker wollen natürlich so schnell wie möglich wieder zurück in die Bundesliga. Ein weiterer Club, der nächstes Jahr, glaube ich, auch wieder ganz groß oder ganz oben angreifen will, ist Hannover 96. Ja, das ist jetzt noch der Vollständigkeit halber das letzte Spiel, wo es wirklich um eigentlich gar nichts mehr ging. Es geht jetzt noch für beide Teams um Rang 4
bis 6.
Ja. Genau, da hat Hannover ja zum Auswärtsabschluss im KSC letztes Heimspiel nochmal vergeigt, 1-2. Ja, beide mit einer stabilen Saison, vor allem der KSC, haben wir ja auch oft genug erwähnt, letzten Spiele sehr gut unterwegs gewesen, weil zwar es einfach mal wieder eine Niederlage zu Hause in einem ja relativ umkämpften Spiel war, ein enges Spiel, glaube ich. Auch im Vordergrund stand natürlich Lars Stindl, der ja die Karriere beendet. Auch vielleicht nochmal eine schöne Geschichte hier, sein letztes Heimspiel beim KSC gegen auch einen seiner Ex-Vereine, gegen Hannover 96, wurde dann nach 55 Minuten ausgewechselt. Ja, deswegen vielleicht auch nochmal ein schönes Ende für Lars Stindl gewesen, ehe es dann nächste Woche nochmal auswärts rangeht. Ja, also da geht es wirklich nur noch um Tabellenplätze 4 bis 6. Ich glaube, es wäre für beide nochmal ein Anreiz da, vielleicht sich trotzdem Rang 4 zu schnappen und Best of the Rest zu sein.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch Jadon Gondorf, letztes Spiel gemacht, letztes Heimspiel. Dürfen wir nicht vergessen, ebenfalls Daniel Brosinski. Also ja, sicherlich ein sehr emotionaler Abend aus KSC oder Tag aus KSC-Sicht, der dann die Niederlage ein bisschen verkraftbarer macht. KSC nichtsdestotrotz Platz 2 in der Rückrundentabelle nach wie vor, 16 Spiele, 31 Punkte, 35 Tore erzielt, also ja, super Zahlen. Und wenn man überlegt, dass die ja in der Hinrunde auch zur weiten Phase noch im Abstiegskampf waren, zumindest im erweiterten Kreis, dann wirklich Hut ab in der Rückrunde, ja, wie stabil man da ist. Immer noch auf Platz 5, also wirklich top mit einem Sieg, wären wir jetzt sogar Vierter gewesen. Und Hannover 96, da noch ein, zwei Worte dazu. Da hat man ja diesen 3-Jahres-Plan unter Stefan Leitl, erstes Jahr ein bisschen was vorantreiben, zweites Jahr oben mitspielen, oberes Drittel, ein drittes Jahr hochgehen. Also ja, kann man auf jeden Fall jetzt im zweiten Jahr einen Haken dahinter setzen. Platz 6 ist jetzt safe. Glaube, da hat er auch seine Auf und Abs, aber insgesamt ist das eine gute Saison, ja, jetzt auch in der Rückrundentabelle auf Platz 5. Ja, also ja, da ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, wird auch mit Stefan Leitl weitergehen, finde ich persönlich auch die richtige Entscheidung und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wer sich dann nächste Woche Platz 4 endgültig holt.
Ja, das war mehr oder weniger der 33. Spieltag. Jetzt so kurz vor Saisonende wollen wir auch mal auf die Torjägerliste blicken, denn es wird ja auch nicht ganz uninteressant, wer sich da die Kanone holt in der zweiten Liga und da gibt es aktuell einen klaren Favoriten, denn Tabakovic liegt vorne mit 22 Toren, dahinter mit theoretischen Chancen noch Zolles und Glatzel mit jeweils 19 Toren, also ja, ich denke, das Ding wird sich Tabakovic dann auch holen, denn Zolles und Glatzel, dass die jetzt jeweils dreimal treffen am letzten Spieltag, ist nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Und wenn sie ihn überholen wollen, müssen es ja sogar 4 sein, also ja, Tabakovic kann man dann auch an der Stelle nochmal sagen, wirklich ein starker Einkauf der Hertha und seine Tore. Ja, haben der Hertha gut getan. Ohne seine Tore wird es wahrscheinlich, ja.
Keine obere Tabellenhälfte
sein. Dann wird es nochmal.
Dann wäre Paul da, der ist sein letztes Heimspiel schon vor ein paar Wochen wahrscheinlich gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und wenn du schon Torjägerliste ansprichst, dann und sagst, die ist relativ eindeutig. Die Scorerliste hingegen ist noch sehr offen. Hartl mit 30 Scorerpunkten auf Platz 1, Tabakovic mit 29 auf Platz 2, Zolles mit 28 auf Platz 3, also da noch sehr offen. Rehse theoretisch mit 27, ja, noch mit Außenseiterchancen. Ja,
dem ist alles zuzutrauen.
Ja, aber ja, Hartl, Tabakovic, Zolles, Rehse, Glatzel, Benesch, Karaman, Matanovic, Usun, das sind schon auch ja, die Namen, sage ich mal, die man in diesen Top 10 auch irgendwo erwartet, dahinter Ache, Rogota, also ja, kein Zufall, dass die Spieler in der Liste da ganz weit vorne sind.
Ja, und die man vielleicht auch nächstes Jahr in der Bundesliga lesen wird.
Ja, sehe ich genauso. Ansonsten, wegen nächster Woche können wir schon mal sagen, dass da diese Spiele alle am Sonntag stattfinden, natürlich etwas mehr
Vorbereitungszeit benötigt wird.
Genau, natürlich schwierig, das dann alles am Sonntagabend noch abzuhandeln, deswegen wahrscheinlich nächste Woche wird der Podcast erst am Dienstag erscheinen, aber ja, ich glaube, das werdet ihr überleben.
Ja, Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, die Vorfreude auf den letzten Spieltag war schon mal größer. Es ist ja nicht mehr so viel Entscheidendes, was dann am 34. Spieltag stattfindet. Wie gesagt, wir haben oben alle drei Plätze sind fix, zumindest die beiden Aufsteiger und der Relegationsplatz, wer dann Erster wird und Zweiter wird, ja, sicherlich auch nicht ganz uninteressant, aber eher sekundär. Dann Osnabrück steht fest als Absteiger und ja, es ist nur noch zu klären, wer letztendlich den Relegationsplatz einnimmt. Deswegen so gesehen eigentlich nur noch 2 von 9 Spielen, die richtige Brisanz haben. Ja, aber diese 2 Spiele haben es dann umso mehr in sich, denke ich. Da wird es dann nochmal um alles gehen. Wien, Wiesbaden und Rostock werden dann nochmal kämpfen wie Löwen, wie man so schön sagt. Ja, da werden wir natürlich einen genaueren Blick drauf werfen und ansonsten natürlich auch die anderen 7 Spiele im Blick halten. Gibt ja die eine oder andere interessante Nebengeschichte.
Schließe ich mich nur an, hast du schön zusammengefasst. Und ja, deswegen bis nächste Woche, euch allen einen schönen 34. Spieltag. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche nochmal. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.